Regional Diagonal.
Geht das, wenn im Kanton Basel-Land die Militärpolizei den Ausweis schauen will? Geht es in der Stadt Luzern zu einfach, wenn 800 Unterschriften länger eine Initiative vor das Volk zu bringen? Und wie geht das, dass ganze Haufen arabische Touristen das kleine versteckte Blauseeli bei Kandersteg besuchen? Das sind Themen da im Magazin von Regional Diagonal. Mein Name ist Matthias Baumer. Und los geht's mit der Polizei. Bewaffnet, in Uniform, die Armbinde um, wo MP draufsteht, ist die Militärpolizei im Kanton Basel-Land im Einsatz. Jetzt. Sie unterstützt die Kantonspolizei bei der Jagd auf Einbrecher. Das ist selten, dass die Armee einer Polizei in dieser Art hilft. Und so habe ich den Basel-Korrespondent Gaudenz Wacker gefragt, ob der Kapo Basel-Land die Sicherheit entgleite und sie darum die Armee zu sich nimmt.
So krass ist es natürlich nicht. Im Baselbiet müsse prinzipiell niemand Angst haben. Die Sicherheitslage sei gut, sagt die Polizei. Aber tatsächlich sind Einbrüche ein grosses Problem. Allein letztes Jahr hat die Zahl der Einbrüche im Baselbiet um 30% zugenommen. Jetzt in diesem Fall hat die Armee den Kanton gefragt, ob sie darf ihre Militärpolizei im Baselbiet oder WK machen. Also es ist doch nicht ein völlig verzweifelter Kanton Basel-Land gewesen, der bei der Armee anruft und fragt, können wir uns Truppen schicken.
Der will die Armee einfach statt trocken irgendwo über den Ernstfall testen.
Genau, die nutzen die Möglichkeit im Kanton Basel-Land unter realen Bedingungen ihre Militärpolizisten einzusetzen.
Was machen denn die Militärpolizisten wirklich genau, wenn sie dieser Kantonspolizei helfen bei der Einbrecherjagd?
Das sind WK-Soldaten von der Militärpolizei, übrigens zu 90% Leute, die im zivilen Leben nicht Polizisten sind, sondern sonst Berufsleute. Und diese WK-Soldaten von der Militärpolizei, die helfen dann ausschliesslich bei Verkehrskontrollen, so heisst es, wo die Polizei Einbrecher sucht. Also Militärpolizisten regeln zum Beispiel den Verkehr bei so Kontrollen oder sie halten auch Auto an, wo die Polizei Kriminaltouristen drin vermutet.
Da kommen wir gleich zwei Fragen zu sehen, jetzt egal den Zwacker. Dann machen die also nur Verkehrskontrollen und verhaften könnten sie jetzt irgendjemanden nicht?
Nein, nach Militärgesetz dürfen sie nur Personen anhalten, sie dürfen einen Ausweis verlangen, sie dürfen sie durchsuchen, aber sie dürfen sie nicht festnehmen und gerade abführen. Das ist und bleibt die Sache der Kantonspolizei.
Und das Zweite, wenn ich mir so vorstelle, dass nachher der Lagerist sowieso oder der Versicheriger irgendwer kommt mit der Armeeuniform an, die Militärpolizei-Armbinden um und eine Waffe dabei und er will meinen Ausweis sehen, dann frage ich mich schon, ob das geht und ob der das darf.
Tatsächlich gibt es Kritikerinnen, Skeptiker, die sagen, das geht nicht. Nicht nur unter Politiker oder unter sonst Leuten, die sich hier Fragen stellen, sondern auch von Juristen. Ein Staatsrechtsprofessor von der Uni Basel zum Beispiel hat mir gesagt, er hege hier seine Zweifel, ob der Einsatz von der Militärpolizei wirklich ganz allen rechtlichen Grundlagen entspreche. Im Nachbarkanton Basel-Stadt jedenfalls hat die Regierung den Frühling schon mal ausdrücklich gesagt, sie wolle keine Unterstützung von der Militärpolizei zum Kriminalität bekämpfen. Das sei nicht das rechte Mittel, hat es dort geheissen. Auf der anderen Seite aber heisst es bei der Baselbieter Polizei, den Einsatz den verhebe ich natürlich absolut. Das heisst, rein rechtlich steht hier im Moment Aussage gegen Aussage.
Der Gaudenz Wacker. Wer im Kanton Basel-Land unterwegs ist, könnte im Oktober gut an die Militärpolizei geraten. Einsiedeln, Davos und Olten. Hey, ein Babyfeister Bellinzona hat jetzt auch eins. Es kommt dort ins Spital, weil das mit den meisten Geburten ist und weil es nicht nach an der Grenze zu Italien steht. Christa Edlin kennt Gründe und Hintergründe zu dem Tessiner Babyfeister.
Dass aus Tessin ein Babyfeister einrichtet, hat einen traurigen Hintergrund, erklärt Sandro Foyada, der Direktor vom Spital San Giovanni in Bellinzona.
Wir hatten einen Vorfall im Frühjahr im Tessin von einer Frau, die ein Kind im Auto gelassen hat, alleine und riskiert hat auch zu sterben, weil es eben auch kalt war.
Damit verzweifelte Mütter ihr Kind nicht mehr aussetzen dürfen, hat der Spitaldirektor zusammen mit dem Chefarzt von der Geburtenabteilung im Spital Bellinzona die Idee von einem Babyfeister neu lanciert. Es geht anfangs 2014 auf.
Es ist zwischen unserem Parkplatz, Autoeinstellhalle und unserem administrativen Gebäude und ist etwas geschützt, auch von einer Mauer. Und ich denke, das ist ein Standort, der ideal ist.
Auf Bellinzona kommt der Tessiner Babyfeister. Übrigens darum, weil das Spital nicht so nah an der Grenze ist wie Mendrisio oder Lugano.
Wenn wir etwas weiter weg sind von der Grenze, ist etwas unwahrscheinlicher, dass auch Babys aus Italien kommen.
Im Tessin stehen ganze 95% der Bevölkerung hinter so einer Babyklappe. Und auch Parteien sind dafür. Anders als in der deutschen Schweiz, wo Babyfeister bei linken und grünen Politikern umstritten sind. Vor allem, weil ein Neugeborenes in einem Babyfeister seine Eltern nicht kenne. Das sehe ich einen schweren Nachteil. Der Spitaldirektor von JADA sieht es anders.
Die Alternative ist eben überleben und die Eltern nicht kennen oder sterben.
Der Kanton Tessin hat auch kein Problem damit, dass aus Tessiner Babyfeister wie die von Einsiedeln, Davos und Olten von einer Abtreibungsgegnerin finanziert wird, der Stiftung Schweizer Hilfe für Mutter und Kind. Sie sei im Spital San Giovanni auch fast nicht präsent, sagte Sandro von JADA, abgesehen von einem Brief an die Mütter im Babyfeister. Aber die Stiftung hat für alle Babyfeister in der Schweiz das Konzept gemacht und darum möchte das Tessin über die Stiftung mit den anderen Spitälern, mit dem Babyfeister, verbunden sein.
Wir könnten es auch selber investieren, aber es wäre suboptimal, weil wir nicht in diesem Netz wären.
Im Netz von allen Spitälern, die ein Babyfeister anbieten.
Etwas komplett anderes ist Physik. Der Nobelpreis in diesem Fach haben diese Woche der Peter Higgs aus England und der Belgier François Englert bekommen. Sie haben vor 50 Jahren gesagt, es gäbe das berühmte Higgs-Teil, wo man uns die komplizierte physikalische Erklärung dahinter sparen. Auf alle Fälle haben diese zwei den Preis und an dieser Stelle kommt das Regionale rein. Fest Freude hat man ab dem ganz besonders im Aargau. Maurice Velati.
Zu Villigen steht nämlich das Paul-Scherrer-Institut und das Forschungszentrum PSI betont diese Woche, dass auch seine Forscher einen Anteil haben am Physik-Nobelpreis. Sie waren es nämlich, die einen Detektor entwickelt haben, der so Higgs-Teile überhaupt sichtbar machen kann. Eine Art Fotoapparat also für die allerkleinsten Teile. Der Champagner ist aber auch zu Genf geflossen, nachdem klar war, dass es für das Higgs-Teil jetzt einen Nobelpreis gibt. Den Detektor aus dem Aargau hat man nämlich zu Genf im Forschungsinstitut CERN eingesetzt. Mit einem kleinen Fotoapparat aus dem Aargau hat man im grossen Teilebeschleuniger zu Genf letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt so ein Higgs-Teil eine Art sehen können. Und erst damit hat man bewiesen, dass es das Teil eben auch gibt. Es kommt einem vor, als würden sich sehr viele Leute, gerade in der Schweiz, gerne ein bisschen im Glanz von dem Physik-Nobelpreis sonnen. Und tatsächlich haben alles in allem auch etwa 10'000 Forscher daran gearbeitet, um die Existenz von diesen Higgs-Teilen zu beweisen. Trotzdem, der Nobelpreis geht also nicht in die Schweiz, sondern an zwei ältere Professoren aus England und Belgien. Die Heerscharen von Schweizer Forschern sind aber auf die beiden nicht wirklich neidisch, heisst es bei den Forschungsinstituten Villigen und Genf. Schliesslich haben genau die beiden schon vor 50 Jahren gesagt, dass es das Teil eben müsse geben. Nur dank dem haben auch die vielen Forscher nachher also auch gewusst, nach was sie suchen müssen.
Vor einer Woche haben die jungen Grünen in der Stadt Luzern 7 Stunden die nötigen 800 Unterschriften gesammelt hatten, die sie für ihre Initiative haben müssen. 7 Stunden, das klingt nach Schleck und nicht nach Bütz. Und so haben die Grünen eine politische Diskussion um das Initiativrecht provoziert. Ja, der Beat Vogt, der Luzerner Korrespondent, gefragt, wo das Problem sei, wenn man so eine Initiative ergreifen
könnte. Ja, ein Problem kann sein, dass die Parteien dann Initiativen ergreifen können, nur um das als Werbeplattform zu nutzen. Sie wollen ein Thema pushen damit. Es kommt dann nicht darauf an, ob das dann ankommt beim Volk oder nicht. Wenn man eine Initiative lanciert, dann hat man eine hohe Beachtung garantiert. Die CVP fordert darum eine höhere Hürde zu Luzern, nämlich 1'000 bis 1'500 Unterschriften statt wie bis jetzt nur 800.
Könntet ihr das so beobachten, zu Luzern, dass das mit dieser Werbeplattform, die ihr sagt, funktioniert und Parteien genau das so machen?
Auf den ersten Blick könnte man das sagen, ja, weil die Initiativen die kommen fast ausschließlich von kleineren Parteien, speziell von Jungparteien. Und die Anzahl der Initiativen zu Luzern ist tatsächlich steigend in der letzten Zeit. Aber man muss auch sagen, immerhin 3 von den 5 Initiativen, die in der letzten Zeit fast vollkommen sind, sind auch angenommen worden.
Das würde ja eigentlich für die tiefe Schwelle von 800 Unterschriften für eine Initiative sprechen. Und das wäre eigentlich ein Zeichen für das, die direkte Demokratie zu Luzern so funktioniert.
Ja, das ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass es da nicht um Missbrauch geht, sondern um wirkliche Ausübung von Volksrecht. Wahrscheinlich muss man aber auch sagen, es kommt weniger auf die Anzahl der Initiativen drauf an, sondern mehr auf den Inhalt. Wenn man dann über jede Kleinigkeit abstimmen muss, dann könnte das politische Verdrossenheit nach sich ziehen. Ein Beispiel gibt es das Luzern schon. Da wird man darüber abstimmen, welche Bilder in der Kappelbrücke hängen. Die verrußten Original, die jetzt dort sind, oder doch Kopien. Und da kann man sich dann schon fragen, ob es wirklich sinnvoll ist, dass das Volk über das abstimmt.
Ja gut, was relevant ist oder sinnvoll ist, das ist ja immer Ansichtssache.
Ja, und genau darum gibt es ja die Hürde mit der Anzahl Unterschriften. Die sollte ja dann eine gewisse Sicherheit geben, dass dann ein Thema tatsächlich viele Leute bewegt und damit auch auf eine Art relevant ist.
Ihr habt es gesehen, eingangs von diesem Gespräch, Beat Vogt, die Hürde ist bei 800 Unterschriften in der Stadt Luzern. Wie steht denn Luzern da im Vergleich in der Schweiz?
Ja, Luzern ist tatsächlich an der unteren Limite. 800 Unterschriften, das entspricht da etwa 1% der Wohnbevölkerung. Wenn man eine gleich grosse Stadt nimmt wie St. Gallen, dort braucht es mehr Unterschriften, das entspricht ja fast 1,5%. Und noch viel mehr braucht es in Bern, dort sind es 3,5% und in Biel sogar fast 7%. Also da gibt es grosse Unterschiede. Ich muss allerdings auch sagen, bei den nationalen Abstimmungen zum Beispiel, die 100'000 Unterschriften, die es braucht, das ist 1%, also wie jetzt Luzern. Wobei das natürlich auch ein schwieriger Vergleich ist. 800 Unterschriften zu Luzern sammeln, das geht halt einfach schneller als 100'000 Unterschriften in der ganzen Schweiz. Das hat man noch nie in einem Tag zusammengebracht.
Jetzt müsste man ja dann vielleicht 1'500 statt 800 Unterschriften sammeln zu Luzern, dann das viel ändern.
Ob es dann wirklich viel schwieriger wird, das weiss man natürlich nicht so genau. Sicher ist aber, dass die Kleinparteien sich wehren. Also die linken Jungparteien zum Beispiel haben am Freitagmorgen schon das Kommuniqué rausgegeben. Und sie sagen, ja, die tiefe Unterschriftenzahl, die sei halt wirklich wichtig für sie. Sie sind ja kaum im Parlament vertreten und darum ist die Initiative ihre Möglichkeit, sich in die Politik einzubringen.
Der Beat Vogt aus Luzern. Normalerweise rennen Touristiker jedem Gast nachher. Im Kandertal, im Berner Oberland, haben sie das nicht nötig. Zumindest, was der kleine Blaue See angeht. Der ist hinter Tannen, um ein paar Meter neben der Strasse Richtung Lötschberg, Auto verlassen. Und dieser Blaue See wird in den letzten paar Jahren von arabischen Gästen regelrecht überrennt. Der Christian Strübin über ein kleines touristisches Wunder.
Scharenweise kommen die arabischen Familien zu dem tiefblauen Seeli, der seit 130 Jahren ein touristisches Juwel ist, wo man Baumstämme am Seegrund und die grossen Forellen durch das glasklare Wasser sieht wie durch ein Vergrößerungsglas. Und die Gäste warten geduldig, bis sie mit dem Glasbodenruderschiffli eine Runde drehen können. Dabei hat Kandersteg Tourismus gar keine Werbung gemacht. Ein orientalisches Rätsel, auch für Tourismusgeschäftsführer Doris Wandfluh.
Das wissen wir eben auch nicht ganz bestimmt. Wir stellen uns vor, dass das einfach auch auf Internet und weiter gesehen ist oder sogar irgendeine Broschüre ist. So die 1000 Sachen muss man einmal gucken, bevor man stirbt. Das war in dieser Art. Und da ist einfach drinnen Blausee und Öschinensee.
Eine Erklärung hat Mädi Weiss, die Hotelierin von Blümlisalp und Präsidentin von Kandersteg Tourismus. Interlaken ist sicher der wichtigste Anknüpfungspunkt, und jetzt zieht es Kreise.
Der Blausee ist für einen Gast aus dem arabischen Raum etwas Mystisches. Es ist das Erlebnis Wasser, das ihn fasziniert. Und die Erreichbarkeit ist natürlich ideal. Sie können mit dem Auto herfahren. Sie fühlen sich geborgen. Es ist nicht heiß. Es ist ein ganz anderes Klima als in ihrem Land. Und ich denke, das ist das, was eigentlich der Punkt ist, warum sie gerne dorthin kommen.
Und sie finden den Blue Lake, weil bei den arabischen Gästen das Internet allgegenwärtig sei. Der WLAN-Code, weil sie ging zuerst, weiss man die Weise.
Dann schauen sie auf dem Internet einfach, was ist innerhalb von einer gewissen Erreichbarkeit mit dem Auto, auch von ihrem Tagesrhythmus, der von unserem abweicht, ist ganz klar. Die Gäste kommen vielfach erst auf die 4, 5. Und dann können sie einfach dort noch etwas machen, was die Bergbahnen zum Teil schon geschlossen haben.
Sicher ist, dass es für das Kandertal einen Gästezuwachs gibt, der zählt, sagt Präsidentin von Kandersteg Tourismus.
Die Zunahme ist frappant. Auch die Auto, die Mietauto, die sieht man, ob es jetzt ein AI-Nummer ist oder ein deutsches Nummer, zum Teil auch tschechische Nummer. Und die bewegen sich also schon vor allem mit dem Navi. Also sie tun sich an Postleitzahl orientieren, wenn sie irgendwo her will, nicht der Ort. Da können sie nicht eingeben von den Buchstaben her. Es ist schon speziell.
Tatsächlich, Doris Wandfluh vom Verkehrsbüro.
Sie sind auch happy, wenn es einmal Leitzwetter ist. Zum Beispiel dieses Jahr im Juni, was ziemlich viel geregnet hat, waren das fast die einzigen Leute, die oben waren.
Und das ist ausgleichende Gerechtigkeit bei hiesigem Hudelwetter. Für die Wüstensöhne ist so eine Wasserverschwendung ein Erlebnis.
Das war Regional Diagonal. Das Magazin gibt es da zur gleichen Zeit wieder und jeden Werktag um 16:30 Uhr auf SRF1. Mein Name ist Matthias Baumer. Thank you.
Regional, diagonal.